Schwiegervater zu mir, dass ein ehemaliger Profi von früher, Roman Seeböck, der hat mal in Haching gespielt, meine ich, bei der MLP Berater ist. So, okay. Ich solle mich mal mit ihm unterhalten.
Ja.
So, dann habe ich mich mit Roman getroffen, ausgetauscht, natürlich über die Fußballersachen wieder philosophiert etc. Und klar, wenn du halt aus gleichem Hause kommst, dann wieso möchtest du denn nur ein Stück vom Kuchen anbieten, wenn du alles anbieten kannst? Ob du es machst, ist wieder was anderes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von NI0815 Vertrieb Neudenken. Wir haben in jeder Folge für euch spannende Gäste, die wir einladen, um über Vertrieb zu sprechen, über ihre Vita zu sprechen, über neuen Input und um euch Gedankenanstöße zu geben, wie auch ihr NI0815 seid. Und ich habe hier heute einen ganz besonderen Gast. Hallo und herzlich willkommen, Timo Staffelt.
Hallo, hallo.
Timo, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Danke auch für die Einladung, Dankeschön.
Hervorragend. Lass uns doch gleich mal einsteigen und stell dich doch einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du? Was machst du? Du hast eine besondere Vita, auf die wir gleich mal eingehen wollen. Schieß mal los.
Gerne, gerne. Ja, Timo Staffelt, mein Name, 39, verheiratet, 2 Hunde, bin mittlerweile Finanzberater im 6., ja, fast 7. Jahr, wenn man das so nennen darf. Komme aus dem Fußball, da werden wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen bestimmt, 2017 meine Karriere beendet, bin dann in die Finanzberatung bei der MLP eingestiegen, habe dort meine Ausbildung gemacht, die ganzen Lizenzen etc. dort erworben und habe dieses Jahr den Schritt gewagt, von dem Kokon MLP rauszugehen und wie viele Kunden meiner Kunden sagen, mich selbstständig gemacht, obwohl sie rein rechtlich gesehen da falsch liegen. Aber ja, ich bin dann dieses Jahr im Juni gewechselt.
Okay, perfekt. In die richtige Selbstständigkeit.
in die echte, in die wahrhaftige.
Da würde der Einzelmakler, der nicht im Strukturvertrieb ist, wahrscheinlich jetzt aufhorchen und denken so, ja, von Regen in die Traufe.
Korrekt.
Okay, lass uns mal das noch nicht zu tief. Nimm uns mal kurz mit auf die Reise. Du kommst aus dem Fußball, hast deine Karriere, was hast du gesagt, 2017 beendet. Zeichne doch mal kurz nochmal deine Karriere für all die, die dich nicht so auf dem Schirm hatten.
Ja, gerne. Also, ich habe ganz früh angefangen mit Fußball oder mit Fußball zu spielen, zu zelebrieren, sage ich jetzt mal. Und bin früh mit den Jahren, mit dem 12. Lebensjahr bin ich zum KSC gewechselt, in die Jugend. Damals gab es das hier noch nicht mit Hoffenheim. Vielleicht wäre ich auch bei Hoffenheim gelandet in späterer Zeitpunkt, weiß ich nicht. Das war doch noch ein Dorfclub. Und wir haben in Ketsch so ein kleines D-Jugendturnier, D-Jugendmasters, immer im Januar. Und da waren tatsächlich so große Bundesligisten dabei, auch Bayern München etc.
Mit ihren D-Jugenden?
Genau, okay. VfB Stuttgart, Bayern München, KSC. Und im ersten Jahr, damals waren noch so Jahrgänge halt, und da war ich noch einer der jüngeren Jahrgänge. Und damals hat man noch auf so Handballtore gespielt und da haben wir als Dorfclub. Das ist bis heute unerreichbar und bei solchen großen Turnieren ist ja normalerweise so, dass die Dorfclubber oder die Dorfclubmannschaften abgeschossen werden immer. Und wir sind tatsächlich damals bis ins Finale gekommen. Haben Bayern München ausgeschaltet damals, KSC, ich glaube Waldhof Mannheim auch. Und so im ersten Jahr haben dann meine Eltern mir verschwiegen, dass der KSC angefragt hatte für ein Probetraining.
Einfach mal so verschwiegen.
Weil man muss ja auch sagen, das ist ja schon als Elfjähriger, gut, heutzutage ist es normal, dass sie dann ins NLZ eingeladen werden. Aber zu der Zeit damals, das war 95, 96, das ist halt...
Ganz andere Strukturen.
Ja, eine andere Struktur und im zweiten Jahr wurde ich wieder eingeladen dann ins Probetraining und meine Eltern haben dann gesagt, ja, muss es ja schon was Nachhaltiges sein, wenn der zum zweiten Mal eingeladen wird. Und dann war tatsächlich die Frage, geh mal hin zum Probetraining und wenn er dort wirklich auffällt. Und dann wurde ich auch tatsächlich gefragt, ob ich da hinwechseln möchte.
Von deinem Dorfclub? Dein Dorfclub war jetzt Ketsch selbst, okay.
Genau, 06 Ketsch. Und da war dann wirklich die Frage gestanden, ob ich das überhaupt möchte. Ja, klar, wer will das nicht? Ja? Wer will nicht bei einem Bundesligisten spielen? Aber die Frage war tatsächlich aus Elternsicht, wie kommt der Junge da hin? Und meine Mutter wollte nicht, dass ich mit dem Zug beziehungsweise abgeholt werde. Ja, die wollte mich dann doch eher hinfahren. Und da war das dann zur C-Jugend damals auch noch, also wirklich in die heutige U12, U13, drei, viermal wirklich täglich nach Karlsruhe fahren. Mhm. Und es musst du als Familie, ich habe zwei Geschwister, zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere, da musst du erstmal alles unter einen Hut kriegen. Mhm. Ja, und das war nicht so ganz einfach. So, und dann alle Jugendmannschaften durchlaufen beim KSC und habe dann tatsächlich mit 18 einen Amateurvertrag bekommen für die zweite Mannschaft. Noch kein Profivertrag, sondern erst für die zweite Mannschaft. Und da lief es dann so gut, dass die dann irgendwann mal gesagt haben, da könnte ja auch was für die Profis sein. Und habe dann auch da schon mittrainiert bei den Profis, habe da meine ersten Einsätze gemacht 2005.
Wie alt warst du da?
2005, 21. Ich bin relativ spät Profi geworden.
Okay. Das ist spät in Anführungsstrichen.
Genau, ja, wenn man das mit der heutige Zeit war das schon spät. Genau.
Jamal Musiala oder so ist das eher spät. Aber es sind ja die absoluten Ausnahmen.
Ja, trotzdem hat sich das alles so nach vorne, alles nach vorne gerutscht, weil die Mannschaften oder auch die Clubs, die werden halt heute immer spitzfindiger, die werden früher immer, also Neunjährige, wenn ich das heute beim Neffen sehe, werden heutzutage mit 8, 9 schon eingeladen zum Sichtungstraining nach Hoffenheim und so. Okay. Das ist schon eine andere Hausnummer als bei uns damals. Und ich habe dann tatsächlich ich hatte zwar offiziell den Amateurstatus damals, habe aber schon mittrainiert und habe dann auch da meinen ersten Einsatz gehabt. Das war damals im Januar sogar in Burghausen. Manche Sachen vergisst man nicht. Und
Wacker Burghausen. Genau. Okay, Fußballromantiker unter uns werden sich erinnert.
Mit Ronaldo Schmidt damals. Also das war am 20. oder 21. Januar sogar 2005, meinen ersten Bundesliga-Einsatz gehabt. Und danach habe ich dann auch meinen Profivertrag unterschrieben.
Okay, so. Sehr cool.
Und dann bis 2012 beim KSC gewesen, erste und zweite Liga, alles mitgemacht. Habe dann 2012 nach dem Abstieg in die dritte Liga entschieden, mal was Neues zu machen, weil auch da das Umfeld beim KSC ein bisschen komisch war, sag ich jetzt mal. Ja. Ich war aber 16 Jahre lang, wie gesagt, dort, das tat mir richtig weh, bin dann nach Osnabrück gewechselt. Mhm. Hab da ein Jahr in Osnabrück dritte Liga gespielt und wir sind da in der Relegation gescheitert, gegen Dresden damals.
Okay.
War ein geiles Jahr, rein sportlich gesehen. Und danach ging es sportlich in die Regionalliga zu Viktoria Köln, okay. Die sich damals auf die Fahnen geschrieben haben, so das zweite Red Bull zu werden mit dem Mäzen, der heute leider verstorben ist, aber hat dann erst ein paar Jahre nach mir geklappt.
Okay.
Wir hatten damals echt eine gute Truppe und dann hing ich aber da in der Regionalliga fest und kam da nicht mehr raus. Mhm. Bin dann nach 2 Jahren Viktoria Köln dann zu Alemannia Aachen gewechselt und irgendwann mal hast du dir gedacht, jetzt ist es auch mal wieder gut, jetzt bin ich 33 und jetzt was machst du? Ich habe jetzt keine Million verdient, dass du sagen kannst, ich lege jetzt meine Füße irgendwie hoch und dann war mir klar, irgendwas wird dann noch kommen und dann habe ich dann 2017 aktiv entschieden, ich höre im Sommer auf.
Okay. Nach wie lange Profi dann? Das sind knapp über 10, 11, 12 Jahre, wenn ich das jetzt richtig hochrechne.
Wenn man jetzt den Amateurstatus mitnimmt, dann sind es dann so 14 Jahre.
Okay. Ja, das ist ja doch durchaus eine lange Zeit.
Definitiv eine lange Zeit.
Plus die Jugendzeit davor, das heißt, das waren dann weit über 20 Jahre quasi schon
wo mein
Fußball
Leben
gelebt, ne? Profistatus hin oder her, aber wenn du sagst 3, 4 Mal Training die Woche, dann war das ja C-Jugend,
genau.
Das hat sich ja dann nochmal deutlich gesteigert.
Genau, also das war tatsächlich, also das hat dein Leben bestimmt, also das war egal wie in der Jugendzeit, das waren öfters mal die Tage dabei, wo du dir einfach gesagt hast, wofür mache ich den ganzen Scheiß? Mhm. Und weil die anderen sind im Schwimmbad, die anderen sind irgendwo hingegangen, du musstest darauf verzichten, hast dann gesagt, ja, ich muss jetzt leider los. Du hast dann Schule gehabt, Nachmittagsschule und bist dann leider, was heißt leider, du durftest nach Karlsruhe fahren ins Training, ja, weil als Teenager fängst du gerade an irgendwie Mädels kennenzulernen, gerade du wirst erwachsen, willst andere Dinge machen und da hast du manchmal keine Lust gehabt, dann einfach ins Training zu fahren.
Okay.
Aber ja, mit Jugendzeit weit über 20, 25 Jahre, ja.
Würdest du sagen, es hat sich durchaus dann aber gelohnt, wenn du jetzt über Verzicht sprichst, dann hört man natürlich ein bisschen Wehmut natürlich hier und da mit raus, aber irgendwo hast du den Traum gelebt, den viele verwehrt bleibt?
Definitiv, weil wenn man in dieser Blase drin ist, dann sieht man das ja nicht. Ja? Mhm. Und ich sehe oder habe oftmals nur gesehen, boah, wenn ich jetzt als Profi vielleicht darauf verzichtet hätte, ich war gerne unterwegs, ja, wenn ich darauf verzichtet hätte, weniger wegzugehen, mal in den Kraftraum zu gehen oder irgendwie Mentaltraining zu betreiben oder irgendwie sowas, dann sage ich mir meistens, boah, da wäre ja noch mehr Spiele drin gewesen, ja, weil ich absolut Voraussetzungen gehabt hätte, in meinen Augen, in dem Leistungsspektrum, was ich natürlich kann. Ich war nie ein Techniker, aber in dieser bin eher so der kleine Bullige, ja. Also deswegen wäre da vielleicht mehr drin gewesen. Und gerade letztens hat meine Frau Alisa dann auch wieder gesagt, das stimmt, das mag ja sein, aber jetzt überleg doch mal, du. Ja, nicht Dummkopf, hat sie gesagt, aber überleg dir mal, was du geschafft hast. Ja. Ich habe ja mal eine Statistik gesagt, dass halt ihr über 5000 Jugendspieler oder sowas. Und wenn du heute die Jugendspieler fragst, was willst du werden, ist es ja nach wie vor so, du willst Profi werden. Und letzten Endes kommt es da wirklich nicht drauf an, ob du jetzt 120 Bundesligaspiele hast oder 24 oder 128 Zweitligaspiele. Du warst Profi, du warst in dieser Bubble drin. Mhm. Und das dann wieder einem so, sich ins Gedächtnis zu rufen, das ist schon cool, dass man das erreichen konnte. Ja? Aber wenn du halt da drin bist, das ist immer so, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wehmut, klar, du hast halt auf was verzichten müssen. Aber es hat sich im Nachhinein gelohnt. Du hast diesen Traum gelebt, den du ja immer machen wolltest. Ja? Also auch wenn der Neffe oder sowas, der rennt dann stolz rum und der spielt momentan mit dem VfR. Ja? Und dann sagt dann auch mein Onkel, war das und das. Klar. Natürlich kommen dann die Fragen, wie viele Spiele hat er gemacht? Ja? Mhm. Oder ich nehme ihn dann auch manchmal hops. Dass er sagt, ja, du hast dann, da gibt es so diese Match-Attacks-Karten von früher, ne? Yeah. Und dann gibt es halt auch die Karten von mir und ich war jetzt nicht der beste Spieler, ne?
Ja.
Aber ich habe dann auch zu ihm gesagt, ich so, Levi, pass auf, wenn du jemals auf dieser Karte bist,
das ist schon.
Dann reden wir, genau, wollen wir schon sagen, von mir gibt es wenigstens eine Karte, ja, aber von anderen eben nicht.
Ja.
So, und das ist ja, dann absolut. Einfach, sich das wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass du es geschafft hast, das ist halt schon geil.
Ja, Respekt auf alle Fälle.
Dankeschön.
Gerade für mich, denn so einen alten Fußballromantiker, der freut sich auch über so Vereine wie Osnabrück oder Alemannia Aachen.
Waren auch geile Vereine.
Oder sind es nach wie vor. Ne, wenn ich mir ein Relegationsspiel in Dresden vorstelle,
boah,
da jetzt nicht nur zu sein, sondern auf dem Platz zu stehen, ist natürlich dann schon nochmal eine geile Geschichte, stelle ich mir vor.
Ja, also grundsätzlich Dresden ein geiler Verein, wenn du aber dorthin fährst und wir hatten das Hinspiel mit 1-0 gewonnen. Ich habe dann leider in der 80. oder sowas einen Elfmeter verschossen. Es wäre 2-0 gewesen.
Ach was, okay.
Bei uns an der Bremer Brücke. Und wir fahren dorthin und klar, ich glaube, da passen 25.000, 30.000 rein in Dresden. Es ist schon eine krasse Stimmung gewesen. Wir hatten halt am Anfang wirklich die Hosen voll, muss man einfach so sagen. Ich war einer der Führungsspieler und wir hatten trotzdem Chancen. Wir hätten nur ein Tor gebraucht, nur ein mickriges Tor. Mhm. Dann wären wir aufgestiegen, ja. Und die machen zwei Tore halt. Und damals war ja noch diese Auswärtsregel beziehungsweise mit Hin- und Rückspiel. Sind wir dann leider nicht aufgestiegen, aber grundsätzlich hasse ich einfach die Relegation aus Spielersicht, aus Zuschauersicht.
Das glaube ich. Ich habe es nur als Fan mehrfach mitgemacht. Der VfB ist einmal in der Relegation abgestiegen.
Ja, das ist.
Hat es einmal geschafft, oben zu bleiben. Das ist schon hart.
Ja, vor allem die Fans oder der Zuschauer an sich vergisst, was das nochmal für ein zusätzlicher Druck ist. Und jetzt kann man natürlich jetzt drüber diskutieren, ja, das sind Profis, die haben das auszuhalten. Mhm. Nee, das ist tatsächlich aus meiner Sicht nur Geldmacherei. Mhm, ja. Also Geldmacherei insofern. Wobei ich dann auch sagen muss, dass du aus Vereinssicht, jetzt in dem Fall Dresden, ja, hatte 34 Spieltage Zeit, sich die Klasse zu halten. Und wir hatten ja 38 Spiele in der dritten Liga.
Ja.
Und wir haben, glaube ich, damals 76 oder 73 Punkte geholt. Und dann nicht aufsteigen zu dürfen,
Also, ist schon hart.
Das ist richtig hart, finde ich. Daher,
schade. Das ist so, das haben wir in Mannheim ja durchaus auch mit irgendwie Regionalligameister mehrfach hintereinander und dann nicht den Sprung
drei
in die
Jahre,
dritte Liga zu schaffen.
Das ist schon krass, als Meister nicht aufsteigen zu dürfen.
Ja, dann da nochmal irgendwelche Relegationen zu spielen. Aber nun gut, lass uns mal nicht zu tief versinken, sonst werden wir doch nochmal zu einem Fußball-Podcast. auch etwas, was auf meiner Bucketlist steht, nur fürchte ich, da werden noch weniger Leute zuhören, wenn ich über Fußball philosophieren möchte. Jetzt kam irgendwann der Switch, dass du sagst, okay, Anfang, Mitte 30, da denkt man dann irgendwann ans Karriereende. Wie bist du tatsächlich bei MLP gelandet?
Tatsächlich kam der Kontakt über meinen Schwiegervater zustande. Mhm. Ich habe mich für Immobilien interessiert schon und habe dann früh in Immobilien investiert. Habe auch tatsächlich einen Fernstudienlehrgang absolviert zum Immobilienmakler.
Okay, spannend.
In Darmstadt habe auch Sportmarketing studiert. Also ich hatte zwei sogar und wollte, mein ursprünglicher Plan war dann Sportfachwirt oder Immobilienfachwirt. Das waren so meine Pläne. Hatte auch damals schon mit dem Büroleiter hier in Heidelberg gesprochen von Engel und Völkers über eine eventuelle Anstellung als Immobilienmakler, welche Bereiche da frei wären. Und da sagte dann mein Schwiegervater zu mir, dass ein ehemaliger Profi von früher, Roman Seeböck, der hat mal in Haching gespielt, meine ich, bei der MLP Berater ist. So, okay. Ich sollte mich mal mit ihm unterhalten.
Ja.
So, dann habe ich mich mit Roman getroffen, ausgetauscht, natürlich über die Fußballersachen wieder philosophiert etc. Und klar, wenn du halt aus gleichem Hause kommst, dann wieso möchtest du denn nur ein Stück vom Kuchen anbieten, wenn du alles anbieten kannst? Ob du es machst, ist wieder was anderes.
Ja.
So, und dann haben wir natürlich gesagt, okay, gut, ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, was ich brauche und was ich nicht brauche. Ich brauche keinen Geschäftsstellenleiter oder irgendeiner, der mir komplett sagen muss, was er zu tun hat. Ja, also ich bin da sehr, ja, ich will nicht sagen Freigeist unterwegs, aber wenn mir jemand sagt, du musst das erledigen, also mir war damals schon wichtig, dass ich Zeit habe für die Familie, das war alles wichtig. Und deswegen haben wir einen Geschäftsstellenleiter gebraucht, gesucht, wo das einfach zusammengepasst hat. So, und so kam das mit der MLP zustande, dass ich damals hier bei der Geschäftsstelle Heidelberg 4 bei Martin Unverfährt dann auch angefangen habe.
Welche Rolle hat das Thema Finanzen, Finanzberatung, vielleicht auch, du hast schon Einblick gegeben, in Immobilien hast du investiert? Wie viel hat der Rest, Vermögensaufbau, Versicherungen, sonst wie, noch in der Karriere Fußballer gespielt? Wie viel Platz war dafür?
Sehr wichtig, also in meinen Augen zumindest wichtig, weil du verdienst in kurzer Zeit sehr viel Geld. Jetzt natürlich auch wieder im Rückblickend, wenn ich meine Abrechnungen von damals angeschaut habe, wieso habe ich nicht noch mehr investiert? Ja. Aber du hast ja auch gelebt und ich will es auch nicht missen, um Gottes Willen, aber da wäre vielleicht doch die eine oder andere Zahl mehr drin gewesen. Und wenn du es richtig anstellst, kannst du da schon guten wirklich einen Basisstock gut aufbauen für nach der Karriere. Und ich hatte damals auch Kontakt, ich weiß es nicht mehr, und er wollte mir damals, im Nachhinein wusste ich, was es ist, er wollte mir damals eine Entgeltumwandlung präsentieren. Und also eine betriebliche Altersvorsorge. Und da habe ich dann einfach nachgefragt, ja, was verdienst denn du da dran? Also was ist, also du hast es mir erklärt, er konnte mir die Entgeltumwandlung nicht wirklich auf Laiensprache erklären. Und er hat mir das dann auch nicht wirklich so erklärt, wie ich es gerne hätte. Und dann habe ich angefangen, mich selbst einzulesen.
Okay.
Nicht jetzt speziell eine Entgeltumwandlung, sondern speziell Finanzen. Mhm. Wie funktionieren Finanzen? Was ist der Zinseszins? Was ist so trockene Bücher? Warren Buffett, wie intelligent investieren? Solche Bücher halt. Und so habe ich über die Jahre hinweg dann, wie korreliert Immobilien mit Aktien etc. So, und dann hatte ich schon einen gewissen Stock, wo ich gesagt habe, jetzt fangen Freunde oder in der Kabine Leute an, mich zu fragen, was machst denn du da? Weil, keine Ahnung was. Und da fängst du an, mit denen zu diskutieren.
Okay.
Und da habe ich einfach gemerkt, dass einfach in der Kabine auch einfach ein Unwissen ist. Warum? Weil einfach dieser Bubble-Fußball ist halt einfach geil und da kümmerst du dich einfach nicht drum. Mhm. Du konsumierst natürlich, die Außendarstellung ist vielleicht interessanter. Ja, was denken die Leute von einem? Und das war dann für mich so auch Thema, wo ich dachte, wenn du den Leuten hilfst, die Finanzen in den Griff zu kriegen, so grundsätzlich diese Hilfe, ja, weil man muss ja auch sagen, dass dieses, ich sehe immer so schwarze Schafe unterwegs in der Finanzberatung, ja, und da habe ich dann gemerkt, das macht einem Spaß. So. Aber Grundplan war wirklich Immobilien, erstmal, damals.
Spannendes Thema, da bist du sicherlich bei uns auch an einer sehr guten Adresse. Wie sieht es aus mit dem Mythos, dass die Fußballer eigentlich nicht mit Geld umgehen können und viele, ich meine, es gibt die paar Ausnahmen, die wirklich auch die absoluten Millionen machen und, sage ich mal, ganz oben anstoßen, auch gehaltstechnisch, aber die Masse und der Gros, ja, gut verdient, aber jetzt nicht Multimillionär ist nach ein, zwei Jahren. Wie gut wird man da beraten? Wie sieht da das so ein Umfeld aus? Und es gibt viele prominente Beispiele, die sehr schnell pleite waren. Wie realistisch ist dieses Bild, das viele von uns haben?
Also in meinen Augen sehr realistisch, also definitiv, weil, und so hast du es gerade schon gesagt, nur weil man Millionen verdient, heißt es nicht, dass das dann plötzlich oder automatisch heißt, dass ich das auch für die nächsten Jahre habe, Jahrzehnte. Mhm. Ronaldinho ist das beste Beispiel, ja. Mhm. Da hat er Heerscharen von Leuten von um sich gehabt in Barcelona. Und als der, glaube ich, mal in Uruguay oder Peru oder irgendwo war der doch mal im Gefängnis gesessen,
ja.
Da hat ihn dann niemand mehr besucht. Also als er Kohle hatte, hatte er die besten Freunde, 10, 12 Leute um sich herum. Und als dann
die
plötzlich
abgegriffen haben
und dann, glaube ich, Samuel Eto'o hat ihn als einziger besucht im Gefängnis. Mhm. Oder frühere Idole meinerseits, 1990, Hessler, wie sie alle hießen, ne, die waren dann plötzlich im Dschungelcamp. Dann fragst du dich dann, wieso sind die im Dschungelcamp? Sind die jetzt, weil sie diese Challenge haben wollen? Ja? Mhm. Oder sind die drin, damit sie diese Antrittsgelder haben oder brauchen? Ja?
Ailton war da.
Genau, so, das ist halt die Frage. Ich weiß es nicht, was tatsächlich so oder wie gut die beraten sind, aber ich weiß, dass die Spielerberater, also die Vereine, das weiß ich jetzt schon, ich habe mit vielen, vielen Vereinen auch gesprochen, die sagen ganz klar, das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, obwohl ich der Meinung bin, das ist deren Aufgabe, das ist deren Erziehungsaufgabe in den Jugendmannschaften, genau, da schon zu sagen, wenn du Profi wirst, was kommt auf dich zu? So. Oder auch wenn das Medienarbeit ist, um Gottes Willen, das ist ja auch so ein großes Thema. Aber die sagen dann ganz klar, nee, die unterschreiben so Verträge und die Spielerberater bekommen dann einen Teil davon ab. Das ist dann, wie der Name sagt, Spielerberater. Mhm. So, jetzt kommt es auf den Spielerberater drauf an, inwiefern der Spielerberater sagt, ja, das ist meine Pflicht, dem Spieler zu helfen. Oder er sagt dann, nö, das interessiert mich nicht, ich mache nur das, was es ist. Gute Spielerberater machen Folgendes, die sagen, ich bin gut in dem, was ich tue, ich hole mir einen Profi an die Seite. Mhm. Es gibt aber auch Spielerberater, die schlecht sind, die sagen, ich kann alles so auf die Art. Ja, und da habe ich auch schon eine Gegenfrage gestellt, ob die auch zahnmedizinische Maßnahmen durchführen am Spieler. weil sie denken, ja, jeder denkt ja irgendwie bei Finanzen mitreden zu können, ja, weil sie halt jetzt mal ein bisschen was lesen auf Finanztipp oder irgendwo, ja. Und da wollen sie dann plötzlich auch Versicherungsmakler und Finanzberater spielen. Aber ich muss im Großen und Ganzen sagen, dass das doch dieses Klischee erfüllt, dass die Spieler nicht wirklich schauen, was kann ich mit meinem Geld anfangen, was Gutes tun für mich, für meine Karriere danach, um da einfach einen Grundstein zu legen. Und da sollten sich die Spieler vielleicht ein bisschen besser von den Spielerberatern lösen.
Ja, okay. Ja, spannende Einblicke. Ne? Man denkt immer, da wo Geld ist, vermehrt sich Geld auch einfacher. Aber da wo Geld ist, wird auch Geld sehr schnell verbrannt. Vor allem, wenn man nicht die richtigen Leute an der Seite hat. Oder sich halt nicht, was ich sehr spannend finde, ne? Dass du schon so aktiven Zeiten dich sehr stark eingelesen hast, dass du da eine Affinität entwickelt hast. Und dann vielleicht auch deswegen so in diese Branche gegangen bist. Und MLP ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Adresse, um auch zu lernen und eine gute Dienstleistung anzubieten.
Definitiv. Und ja, es war mein Spielerberater damals, der mir so ein bisschen so auch den Wink mit dem Zaunfall gemacht hat. Investier doch. Ja, aber als Spieler bist du dann da, investier doch. Ja, in was? Mhm. Ja, dann sagt er, also er kannte sich ja dann auch nicht wirklich damit aus, aber eine Immobilie wäre vielleicht nicht schlecht. So.
Mhm. Was war deine erste Immobilie, die du dann gekauft hast?
Jetzt muss ich überlegen, ob das Haus in Ketsch war oder die Wohnung in Karlsruhe. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau.
Also eine regionale Geschichte. Wie bist du da rangekommen? Selber gesucht oder dann auch über Kontakte? Und
genau, also nehmen wir jetzt das Beispiel mit der Wohnung in Karlsruhe. Da hatte ich dann über den KSC einen Immobilienmakler und da habe ich einfach rumgeschaut, selbst mich dann eingelesen etc. Und in Ketsch, da hat das dann meine Mutter ein bisschen mit in die Hand genommen, um da zu schauen. Aber das waren so die ersten Investments, so ins kalte Wasser geschmissen. Da hast du dann so Eigenkapitalrendite etc. Ja, ja. So ein bisschen. Und dann hast du so ein bisschen den ganzen Markt verstanden. So. War bis heute mit einer meiner besten Investments.
Ja, ist ja auch ganz oft so, dass die ersten sehr unbekümmerten Entscheidungen, die man trifft, wahrscheinlich noch mit viel Bammel.
Ne? Oh ja, wenn man einfach nur die Schuldenseite sieht, und du denkst, da steht ein Minus bei der Bank, bei den Darlehensbeträgen, dann denkst du dir auch,
kann ich gut nachvollziehen.
Aber es sind ja gute Schulden, sagt man ja.
Hast du dich dann als MLP-Berater versucht, auf das Thema Profifußballer etc. zu fokussieren? Oder hat sich da das eine mit dem anderen einfach ergeben? Weil du, wie gesagt, weil du auch schon gesagt hast, hier Gespräche in der Kabine, oder war das eigentlich gar kein Thema und du hast halt so das Standard-MLP-Thema durchgespielt?
Nee, ich wollte tatsächlich mich auf die Fußballer fokussieren. War aber, oder ich will nicht sagen, dass ich da naiv war. Ich dachte, durch mein Netzwerk, durch meine Kontakte komme ich da einfach ran.
Ja.
So einfach war das aber gar nicht.
Ja, okay.
Die wurden halt abgeschottet. Ich war dann auch in diesem klischeehaften, also ist ja, jetzt macht da einer auf Finanzberater. Mhm. Ist jetzt draußen aus dem Fußball, jetzt macht einer Versicherungsmakler. Mhm. Dieses Klischee gibt es ja auch bei vielen. Und so wollte ich aber nicht wahrgenommen werden. Und da ich aber beide Welten jetzt kannte zu dem Zeitpunkt und da schwierig reinzukommen schien, ist es nach wie vor heute so schwierig reinzukommen. Aber ich wollte mich tatsächlich darauf fokussieren. Dann kam aber Corona dann noch mit dazu. Ja, dann wurde auch das dann noch ein bisschen problematisch. Aber trotzdem ist es bei Fußballern so, dass da viele was von einem wollen. So, und jetzt musst du als Spieler das rausfiltern, was will der Ex-Fußballer von mir? Macht er vielleicht nur die gleiche Scheiße wie die anderen Berater oder sowas? Ja, da musst du dann schon, und da ist das Netzwerk dann trotzdem egal. Natürlich hat mir das geholfen, bei einigen doch reinzukommen. Aber letzten Endes ist es noch absolut in den Kinderschuhen.
Okay, also noch nicht in der Größenordnung, in der du das vielleicht am Anfang gedacht hast oder was eigentlich dein Ziel ist.
Genau.
Weiß ich nicht, es kann ja noch werden.
Nach wie vor, da braucht man ein bisschen Geduld, ja. Ein langer Atem. Also es kommt jetzt gerade wieder so ein bisschen, so der ein oder andere Jugendspieler, der ein bisschen höher spielt, sage ich jetzt mal, ja. Aber bis der mal Profi wird oder sowas, dauert es ja, bis der mal Geld verdient.
Ja, verstehe ich. Was ist denn aus deiner Sicht zu beachten bei der Beratung eines Profifußballers oder auch von mir, so Jugendspieler, der die große Ambition hat, in die große weite Welt des Fußballs zu gehen?
Wenn man aus Jugendspielersicht jetzt erstmal denkt, kann man ja schon mal viel richtig machen, wenn man die richtigen Weichen stellt. Die Grundsatzfrage ist ja wirklich, wird der Profi oder wird er kein Profi? Ja, und dann ist ja die Planbarkeit einer Karriere ein bisschen eingeschränkt insofern, weil zum Beispiel bei der privaten Krankenversicherung gibt es nur drei Gesellschaften, die einen Profifußballer versichern.
Ja.
Weil einfach die Biometrie bei einer BU, zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung, ist einfach so, dass dann auch hier, wenn der mal Profi ist schon, gibt es keine Gesellschaft, die sagt, wir machen eine hundertprozentige Berufsabsicherung, Berufsunfähigkeitsabsicherung. Das heißt, ich kann schon als Jugendspieler sagen, Robert Enke ist ja hier das Beispiel, der sich ja leider selbst umgebracht hat, und Depression, das ist ja auch so ein Thema, was nicht wirklich offen dargelegt wird. Und da kannst du als Jugendspieler ja schon so die eine oder andere, den Grundstein schon legen. Falls ich Profi werden sollte, habe ich hier schon mal eine Optionstarif für die PKV zum Beispiel oder Jugend, also Schüler-BU oder sowas, dass man da einfach sagen kann, da lege ich schon einen großen Wert drauf, dass ich jetzt schon die richtigen Weichen stelle. Und wenn ich kein Profi werde, dann habe ich es trotzdem. Da musst du natürlich mit den Eltern ins Gespräch gehen und da kannst du schon ziemlich viel richtig machen.
Okay. Ja, sehr spannend. Wir haben in der letzten Folge Patrick Höhr und Christian Plitze Gast gehabt, die über Eishockey-Profis gesprochen haben, und haben wir auch diesen Kosmos, unser Plan, den wir auch 2024 stärker in den Fokus rücken wollen, Königswege Sports, auch kurz skizziert. Siehst du Parallelen zwischen zwischen solchen Sportarten, oder sind die total getrennt voneinander? Muss man das ganz verschieden sehen, oder?
Nee, also auf Smalltalk-Basis verschieden, weil es ist wirklich so, ich habe letztens mit Luca gesprochen, und da wäre halt ein Spieler von Eishockey, und da einfach mal ein bisschen Smalltalk, das Eis zu brechen, ist es schon wichtig zu sagen, ich kenne mich mit Eishockey aus und mit Fußball. Aber Investmentbereiche, ja, Immobilieninvestments zum Beispiel, da ist es egal,
okay, ja,
das ist klar.
Verstehe.
Leistungssportler-Sicht, es ist natürlich auch so bei den Eishockeyspielern, die haben auch nur die Möglichkeit einer privaten Krankenversicherung, auch nur die drei Gesellschaften. Die haben wahrscheinlich in der Feinheit, also in der kleinen Unterschied, dass sie zum Beispiel mehr Schulterverletzungen haben als Fußballer vielleicht. Ja? Aber grundsätzlich gibt es Parallelen, ja, wo man sagen kann, da ist es egal. Aber es gibt auch Unterschiede, wo man einfach schauen muss, passt es überhaupt? Weil ich könnte einen Eishockeyspieler beraten, aber ich glaube, die Empathie-Ebene, also die Smalltalk-Ebene, um das Eis am Anfang zu brechen, da fehlt es, glaube ich, mir ein bisschen, weil der eine sagt, okay, gut, er war zweimal Fußballer-Profi. Ja. Das versteht er zwar, dass er Leistungssportler ist, aber noch ein Top, on top drauf wäre dann Eishockeyspieler, dann würde die Vertrauensbasis einfach schon mal da sein.
Verstehe ich. Also auch für dich rückblickend als Fußballprofi, da kommt einer, der einfach vom Fach ist oder das Thema so gut versteht, dass du dich mit ihm auf einer Augenhöhe unterhalten kannst, ist schon nochmal was anderes.
Genau. Das ist ja passiert auch heutzutage, wenn ich mich mit Ex-Profis, egal welche Sportkategorie unterhalte, dann hast du da schon mal einen gemeinsamen Nenner. Die haben ihr Leben lang oder das halbe Leben lang nur Profisport gemacht. Mhm. Das ist schon mal der gemeinsame Nenner. Aber dann geht es halt in die spezifischen Sachen rein. Profiboxer, Leichtathleten, das sind auch nochmal andere Sachen, auch vom Mentalen einfach her. Ich war in der Mannschaftssportart und jetzt zum Beispiel unterhalte ich mich mit einem Leichtathleten, der in der Einzelsportart ist. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja. Mhm. Das muss man dann schon mal sagen. Aber grundsätzlich sind es gemeinsame Nenner, weil du hast halt, deine Arbeitswelt war halt wirklich Leistungsprofisport.
Ja. Ja, spannend. Also wir haben uns mit Königswege Sports das schon zur Aufgabe gemacht, das zu so einer kleinen Marke auch werden zu lassen. Da haben wir aber auch keinen großen Druck. Das läuft über Zeit aus meiner Sicht und über Beziehungen. Da spielst du natürlich auch für uns eine gewisse Rolle. Haben uns auf die zwei Sportarten jetzt für den Start konzentriert oder wir wollen uns konzentrieren, indem wir natürlich auch Expertise haben. Ne? Das bist vor allem du im Bereich Fußball. Und es sind dann, du hast den Luca auch schon angesprochen, der einiges im Eishockey-Bereich schon gemacht hat. Und dann die Kollegen am Hör und Plitt, die hier regional gerade auch mit den Adler Mannheim sehr, sehr gut vernetzt sind und über gewisse Spieler einfach ein sehr, sehr starkes Netzwerk sich aufgebaut haben da dazu. Und ich glaube, dass das ein A und O ist, einfach Leute zu kennen, Netzwerk aufzubauen, Multiplikatoren zu haben. Freue mich, wenn wir mal einen ehemaligen Eishockeyspieler als Vertriebspartner haben.
Was ja noch nicht ist, kann ja noch werden. Aber ich glaube, dass es da bei den Eishockeyspielern oder Handballspielern, egal wie, würde ich sagen, einfacher ist vom Netzwerken her, als im Fußball.
Okay.
So was ich so jetzt auch im Handball, ich habe auch mit einem ehemaligen Kollegen im Handball gesprochen und so alles, da ist es halt einfach das Familiäre noch ein bisschen. Im Fußball, da ist es nochmal ein bisschen schwieriger.
Weil es nicht ganz so nur um Geld geht oder um die ganz, ganz großen Summen geht. Oder
ja gut, die Top-Spieler.
Es ist einfach ein ganz anderes Feeling an sich.
Ja, sind wir nochmal ehrlich, Top-1-Sport in Deutschland ist halt Fußball. Mhm. Ja, da bist du einfach im anderen Fokus. Genau, dann kommt erstmal lange nichts. Dann kann man sich drüber streiten, ob dann Handball hier in der Region kommt mit den Rhein-Neckar-Löwen oder Eishockey, obwohl die ja eigentlich seit Jahren immer um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Ja. Kriegt aber hier gefühlt fast nur die eingefleischten Eishockey-Fans mit.
Ja.
Ja, ansonsten kriegt es dann eher mit, ob Sandhausen abgestiegen ist oder sowas und die spielen dritte Liga. Mhm. Das ist halt einfach mit der Sportart zu tun. Ja. Wenn du in andere Länder gehst, ist es wieder was anderes. Da ist es halt noch ein bisschen familiärer. Ja, im Fußball da irgendwo reinzukommen, selbst in der dritten Liga oder sowas, da sind halt die Sponsorenverträge auch schon mal so immens, da kommst du nicht so einfach rein.
Mhm. Okay, also das heißt Handball, Eishockey siehst du halt deutlich an anderen Kosmos an.
Ja, definitiv, da haben sie bestimmt einen kleinen Vorteil, die beiden.
Okay, lass uns nochmal kurz so Richtung Ende des Podcasts zu deinem Switch kommen. MLP, wie gesagt, finde ich ein sehr, sehr gutes Haus, sehr, sehr gute Ausbildung, sehr, sehr starke Dienstleistung an sich. Irgendwann hast du dir aber dann doch die Frage gestellt, da gibt es mehr?
Ja.
Nimm uns da mal kurz mit auf die Reise.
Ich hatte durch die Corona-Zeit dann irgendwann mal angefangen, mich zu hinterfragen, wo will ich jetzt die nächsten 20, 30 Jahre hin? Und da waren da einige Punkte, die mir wichtig waren, ja. Und du bist bei der MLP als Einzelfirma, also als Selbstständiger wirklich angedockt. Und ich wollte mich als GmbH, ja, und einer Holding drüber, ja, das Thema kennst du ja, und es ist da nicht möglich. Und das war so mit einer der Gründe, wo ich dann gesagt habe, was ist, wenn ich das weiterhin so mache? Das geht halt nicht, wie ich das gerne hätte. Mhm. Die Kunden, ist ja auch ein Riesenthema, gehören nicht mir selbst oder haben nicht mir gehört offiziell, sondern offiziell der MLP. Thema Bestand, ja. Wie sieht es aus mit dem Bestand später, wenn ich den Wert meines Bestandes verkaufen möchte, ist ja, kannst du ja herkommen und sagen, 1 Euro, so ja. Auf die Art, ja, den obligatorischen 1 Euro. Das sind alles so Dinge, wo du dir dann als Berater Gedanken machst, und ich habe mich dann entschieden, oder ich habe dann gesagt, hör auf, entweder zu meckern, ja, mach das weiterhin so, was du gerade machst, oder du hörst auf zu meckern und veränderst was.
Okay.
So.
Was ja aber auch nicht, du warst ja sehr erfolgreich, wenn ich das so mitbekommen habe bei MLP. Es war ja nicht ein Meckern aus der Erfolgslosigkeit heraus. es ist alles doof und eigentlich bin ich derjenige, der doof ist. Das hat man ja manchmal im Vertrieb.
Ja, klar, auch von außen hin oder von außen betrachtet war ich für mich erfolgreich insofern, weil mir halt Dinge wichtig sind, gerade Familie. Ich habe auch eine Frau, die eine sehr gut laufende oder funktionierende Hundeschule hat. Ja, das heißt, ich brauche mir da schon mal auch keine Gedanken machen, dass ich der Hauptträger bin. Ja. Uns beiden ist wichtig, dass wir nachmittags, wenn die Tochter von der, jetzt mittlerweile in der Schule, wirklich nach Hause kommt, dass wir auch dann da sind. Ja, also es sind selten da viele Termine nachmittags.
Okay.
Das heißt, die Zeit ist uns beiden wichtig.
Schön.
Dementsprechend gehen auch vielleicht auch Gehaltseinbußen, sage ich jetzt mal, umher. Ja, das ist okay. Das ist aber auch wieder dann dem geschuldet, wo du dann sagen kannst, wir haben einen guten Grundstock von früher aufgebaut. Das muss man sich leisten können. So, und wie du es gerade gesagt hast, es war kein Meckern aus der Erfolgslosigkeit her, sondern ich war zufrieden, aber nicht so zufrieden, dass ich sagen kann, die nächsten 30 Jahre werde ich dann auch so zufrieden. Weiter. Das kann ich so nicht weitermachen. Und daraufhin habe ich gesagt, wie kann ich das auf Basis stellen, dass ich irgendwann mal sagen kann, ich bin zufrieden. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dann auch diesen Schritt zu gehen, der jetzt nicht ganz einfach war im Nachhinein, das war schon gut, so wie du es gesagt hast, ein gutes Haus. Aber dann so die letzten Prozentpunkte, wo du dann einfach gesagt hast, das fehlt mir noch so ein bisschen, um weiter vorwärts zu kommen.
Okay, wie kam es da zu dem Kontakt zu Königswege?
Über meinen damaligen Kollegen Sascha Laudenklos. Wir haben beide zusammen angefangen bei der MLP. Der Kontakt ist nie abgerissen.
Ja. Ja,
wir waren in unterschiedlichen Bereichen. Ich war im B-Bereich bei der MLP, er war im A-Bereich, aber trotzdem, er hat Mediziner beraten, ich eher Vitek-Kunden. Trotzdem ist es aber nie auf der Empathie-Ebene abgerissen. So.
Schön.
Philipp Wahl war ja auch bei der MLP und wir sind aus dem gleichen Jahrgang.
Okay.
So. Und mit Sascha hatten wir dann immer, wir haben dann für uns gesprochen, wenn ich mal wieder von der MLP weg bin. Und ich wollte tatsächlich ihn als ersten Step zu mir in die Geschäftsstelle holen.
Okay.
Und damals hat er gesagt, nee, er geht wahrscheinlich dann zu Königswege, hier pipapo. Und ich habe dann damals gesagt, hört er das erstmal an, und dann war auch mit Marc Schäffner das Gespräch, war auch die Frage, warum Königswege, warum soll ich mich bei Königswege andocken, warum nicht direkt bei Blau direkt oder sowas. Die Vorteile natürlich herauskristallisiert, und dann hatten wir mit Sascha halt auch immer gesagt, wenn wir was machen, dann gemeinsames Büro. Mhm. Und das war so die Basis dann, wo wir gesagt haben, okay gut, dann machen wir das. Und dann war noch die Frage, ich bin kein Teamaufbauer oder Profiberater, das waren so die Frage dann noch. Ich bin ja nie Profiberaterschiene.
Ja, spannend. Ja, ihr habt gemeinsam den Standort dieses Jahr, beziehungsweise die Folge kommt erst in 2024. Ja, also 2023 habt ihr das sehr, sehr coolen Standort in Mannheim aufgemacht. Ich habe sogar die Location schon mal für ein Fotoshooting genutzt.
Ja.
Also ist eine sehr, sehr coole. Und ihr nutzt ja auch unsere sehr, finde ich, sehr, sehr gute Markenarchitektur. Dass ja auch bei euch das Thema Königswege jetzt gar nicht so stark im Vordergrund steht, was für mich vollkommen fein ist, und das ist von mir oder von uns dann auch genauso gewollt, sondern du trittst mit einer eigenen Marke auf, so hat auch Sascha mit seiner Coffee-Idee.
Ja, genau, Finco, genau.
Meine ich,
ja. Ich mit meiner TS Finance, ist jetzt nicht der Königswege im Fokus. Bei Sascha die Marke Finco, aber trotzdem sind Berater bei ihm im Team, die trotzdem mit Königswege auftreten. Klar, das ist ja gerade das Spannende dabei, dass jeder das machen kann, wie er für richtig hält, wie er Bock dazu hat. Und mir war es wichtig, meine eigene Marke aufzubauen.
Ja.
Und mit Lars auch noch zusammen, Lars Verwiebe, der auch noch mit seinem Team dann da dabei ist, haben wir da ein echt schickes Büro mit echt coolen Leuten.
Ja. Ja, kann ich nur bestätigen. Ist immer wieder cool. Die Industriestraße ist ein cooler Standort, ist ein cooles Gebäude. Für alle, die noch nicht da sind, können ja gerne mal zum Kaffee vorbeikommen.
Wollte gerade sagen,
vielleicht
herzlich
vorher anmelden.
Herzlich willkommen, genau.
Ja, perfekt. Du, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich schaue auf die Uhr und sehe, es sind mal wieder fast 40 Minuten rum. Zeit vergeht im Flug. Ich glaube, wir haben unglaublich viel gelernt. Ich glaube, du hast einiges unseren Hörern und Hörern mitgeben können rund um das Thema, nicht nur interessante Insights, Profifußball, wie sind da so die Sachen, sondern auch, was braucht es vielleicht auch, um Profisportler zu beraten und deinen Weg. Ich glaube, da wird der ein oder andere inspiriert. Ich gehe mal davon aus, du bist immer offen für Rückfragen, für Fragen, wenn wir welche kriegen, entweder direkt an dich oder wir leiten das sehr, sehr gerne weiter.
Ja, natürlich, klar.
Perfekt. Wenn ihr also irgendwelche Fragen habt, geht gerne direkt auf Timo zu. Ihr könnt auch gerne uns Fragen schicken oder auch Ideen für neue Gäste, für Themeninhalte oder. Wir verabschieden uns auf jeden Fall. Wenn du möchtest, kannst du gerne einfach mal draufklicken. Okay. Muss ich vielleicht kurz erklären. Ich habe so ein Aufnahmegerät und das hat so, ich sag mal so, nostalgische Stefan Raab Nippel. Die wir noch nie benutzt haben hier in diesem Podcast, außer die Intro- und Outro-Musik. Und Timo möchte unbedingt nochmal einen drücken, Timo.
Passend zu dem heutigen, ich weiß nicht, das ist glaube ich der, ne?
Ja. Ja, wir müssen.
Passiert nichts.
Ja, das ist live, den muss ich aufschalten.
Ja, passt.
Passt. Wir verabschieden uns mit diesem kurzen Gag. Dann in den, in Feierabend nicht. Aber auf alle Fälle bis zum nächsten Mal. Timo, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und an alle Hörerinnen und Hörer. Bis dann. Ciao, ciao.